Es ist ja schön, dass ich heute drei Plätze habe, an denen ich stehen darf. In der Moderation, im Lobpreis und hier, dann ist das auch gut zu unterscheiden. Übung macht den Meister. Kennt ihr das Sprichwort? Übung macht den Meister. 2022 gab es eine Studie, ob wirklich Übung den Meister macht. Oder ist es nicht vielleicht eher das Talent, die Motivation, vielleicht auch die mentale Stärke oder die Leidenschaft? Wir würden vielleicht im Gemeindekontext auch noch sagen, die Begabung, die Gaben, der Heilige Geist. Was macht den Meister? Was ist Beruf und Berufung? Wir haben in unserer Wohnung einen Meisterbrief hängen. Ist nur ein Erbstück. Und auch nur die Kopie des Originals des Meisterbriefes meines Vaters. Und alle haben sie das Handwerk gelernt bei meinem Vater, und mein Bruder amüsiert sich immer noch, dass ich mir mit der rechten Hand auf den rechten Zeigefinger mit dem Hammer hauen konnte. Das muss man auch erstmal schaffen. So kann das sein. Gene machen es auch nicht. Beruf, Berufung, Richtung, Ausrichtung. Vielleicht ist es auch die Frage, wer ist mein Lehrer, mein Ausbilder, mein Vorbild? Vielleicht kennt ihr das auch. Man ist in einer Schule und bei dem einen Lehrer ist man wie blockiert, irgendwas zu lernen. Und schon wechselt der Lehrer in dem Fach und plötzlich kommt man von 5 auf 1 oder so. Oder vielleicht nicht ganz so der Sprung. Aber ihr kennt das vielleicht auch, wie das ist mit so einem Lehrerwechsel. Übung und Ausdauer sind doch nur ein Aspekt, um Meister zu werden. In der Bibel ist Meister ja auch immer wieder ein Ehrentitel. Manche reden Jesus mit diesem Namen an, unser Herr und Meister. Und bei den Pharisäern, Sadduzäern ist das ja immer so eine Frage, wer möchte diesen Ehrentitel haben. Aber auch unter den Jüngern gibt es ja so Streitereien. Jesus sagt in Matthäus, nur einer ist euer Meister und ihr seid alles Brüder. Es gibt nur einen Lehrer, Christus selbst. Lebendige Hoffnung ist das Thema heute in diesem Gottesdienst der Predigt. Und ich habe 4 Punkte, an denen ich den Bibeltext entlang gehen möchte. Das ist die Ehre, also die nicht mit A-Umlaut geschrieben, sondern mit E, also Ehre, Ruhm. Die Ausrichtung, die Befähigung und die Aufgabe. Der Predigttext für heute steht im ersten Brief des Petrus, und du brauchst ihn noch nicht zeigen, erst wenn ich ihn gleich lese. Und wir sind in dieser Zeit nach Ostern und wir sind alles Osterleute, Nachfolgerinnen. Ich weiß nicht, ob jeder von euch auf den Namen Jesus schon getauft ist. Ich weiß nicht, ob jeder für sich schon entschieden ist an dieser Stelle. Von den meisten weiß ich es. Heute dieser weiße Sonntag, das kleine Osterfest nach Ostern. Die Getauften, die zusammenkommen, um die Auferstehung ihres Herrn zu feiern. Die lebendige Hoffnung, die treibende Kraft, die Motivation. Für was setze ich meine Zeit ein? Das habt ihr als Mitarbeiter euch vielleicht gefragt. Was motiviert mich, mich einzubringen, vielleicht meinen Urlaub sogar herzugeben? Wo investiere ich Geld und Zeit und Kraft? Habe ich einen langen Atem, auch wenn es mal schwer wird? Der Petrusbrief oder Petrus schreibt an Christen in Kleinasien, seelsorgerlich und motivierend seinen Brief an eine Gemeinde oder mehrere Gemeinden in der Zeit der Verfolgung. Er selbst sitzt scheinbar in Babylon, dieser Begriff, der damals für Rom auch genannt wurde. Und er schreibt zur Ermutigung und man glaubt, es ist eine Taufgottesdienst, in dem dieser Brief verlesen werden soll, im Sinne einer Predigt. Also gerade neu, frisch bekehrten, wiedergeborenen Christen, die sich auf das Bekenntnis ihres Glaubens taufen lassen. Und er beginnt darüber, über die Herrlichkeit zu reden. O herrlicher Tag, o fröhlicher Zeit, da Jesus lebt und alles Leid, könnten wir singen. Vielleicht denkt ihr auch an herrlichen Sonnenschein, blauer Himmel, strahlendes Wetter, Ausstrahlung, Ansehen. Darum geht's auch in diesen Versen. Und ich dachte sogar an Ikonen, weil es geht um diese Beziehung, um die Verehrung. Im Vater unser beten wir ja immer, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ich könnte immer innerlich so aus mir rausgehen, weil ich mir dieses Leuchten so vorstelle. Ich weiß nicht, was ihr denkt bei der Herrlichkeit, wenn ihr das im Vater unser betet. Dein Licht soll leuchten, im Raum, in der Aufmerksamkeit geben, wir von ihm erfüllt sein, wenn Jesus in Herrlichkeit erscheint und offenbar wird, dann werden wir jubeln vor Freude, widerspiegeln. Meine größten Vorbilder für Anbetung und Lobpreis waren die Fußballfans des Fußballclubs am Ort, wo ich aufgewachsen bin. Die haben gejubelt. Die sind durch die Straßen gelaufen und nach jeder Jugendstunde habe ich mich gefragt, warum tun wir das nicht? Jesus ist doch so genial. Jesus, wir sehen auf dich. Ihr kennt dieses Lied und dann heißt es in der einen Strophe, und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Deswegen kam ich vielleicht auch auf dieses Bild der Ikonen, weil die betrachtet werden und das Gold irgendwie zum Leuchten bringt. Etwas Schönes zu sehen. Wenn ich etwas Schönes ansehe, ein Kinderlächeln, die Natur draußen, jemand, der mir freundlich zulächelt, fange ich auch an zu lächeln. Wie viel schöner ist es, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Petrus selbst in Rom schreibt an die Christen in der Verfolgung unter Nero, herausfordernde Zeiten. Gleichzeitig spricht er von neuem Leben mit Jesus, diese Taufansprache an Neugeborene, an Berufene. Und ich lese uns diese Verse aus 1. Petrus 1, Vers 3 bis 12. Und ihr könnt mitlesen, wer den Sehtest da noch mitkriegt. Ist ziemlich klein geworden auf der Folie, sehe ich gerade. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, heißt es in der NGÜ. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfung verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird. Muss auch euer Glauben, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch jetzt schon eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die künftige Herrlichkeiten widerspiegelt. Denn ihr wisst ja, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Diese Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigt sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für ein Ereignis er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussetzung nicht für ihre jetzige Zeit bestimmt war, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört, es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Ehre, Ausrichtung, Befähigung und Aufgabe. Das erste ist die Ehre, von der dieser Text steht, und der kann gerne eingeblendet bleiben. Das fängt schon an mit diesem gepriesen sei Gott, der Vater. Es fängt mit Lobpreis an, mit Anbetung. Der Vater von Jesus Christus, und dann wird erzählt, was Gott tat. Er hat nämlich gezeugt, er hat behütet und das Erbe bestimmt. Er hat sich überlegt, wer seine Erbe antreten soll. Für euch ist das geschehen. Das lesen wir in Vers 4 und in Vers 10. Und die Herrlichkeit ist so ein zentraler Begriff, so schön in der Mitte in Vers 7 und 8. Von Jesus lernen, in seine Schule gehen. Die Zeit, in seine Schule sollen, von Jesus sollen wir lernen, in seine Schule gehen, Zeit mit ihm verbringen, zu seinen Füßen sitzen. Zeit investieren, nicht nur etwas für Jesus zu tun, sondern mit ihm Gemeinschaft zu haben. Mit ihm. Und dieser Begriff ist aus meiner Sicht leider viel zu Unrecht so negiert worden. Stille Zeit haben. Klar ist stille Zeit nicht morgens ein Gebet sprechen, Bibel lesen und dann weiterziehen. Aber mal alles abschalten. Das Außen außen lassen und in die Stille einkehren. Jesus betrachten, sein Wort betrachten, Anbetung. Ihm allein die Ehre, soli deo gloria. So haben manche Künstler ihre Werke unterschrieben, und manches, was wir tun, darf genau diesen zum Ausdruck bringen. Allein Gott soll die Ehre geben. Gott allein. Die Ehre steht hier auch an unserem Haus. Die Ehre, die allein Gott gebührt, der handelt, der hier weitergibt und der das alles aus Gnade geschenkt hat. Und dann ist diese Ausrichtung, die den Neugetauften, denen, die neu zum Glauben gekommen sind, mit aus dem Weg gegeben werden. Und es gilt auch für die, die schon Ewigkeiten vielleicht dabei sind. Wie viele Jahre ihr auch getauft seid, 50, 60, vielleicht sogar schon 70 Jahre. Da ist diese Ausrichtung auf diese unvergängliche Hoffnung, diese sichere Hoffnung bei Luther und anderen heißt es lebendige Hoffnung. Da ist diese Quelle, diese Motivation. Aus Erbarmen ist euch diese Hoffnung geschenkt worden. Und das ist nicht nur die Hoffnung auf das, was dermaleinst kommen wird. Nein, Jesus ist von den Toten auferstanden. Das Leben ist uns geschenkt. Und weil er der Erste von den Toten auferstanden ist, ist uns das Leben geschenkt. Wir leben, weil Jesus lebt. Und das ist wie so ein Erbe. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal euch über Erbe Gedanken gemacht habt, was ihr erben könntet oder was ihr euren Kindern oder Enkelkindern vererben sollt. Manche Testamente werden ja vielleicht geschrieben oder auch mal wiederholt. Ich habe schon mehrfach mein Testament revidiert, weil meine Lebensumstände sich verändert haben. Aber bei diesem Gedanken des Erbes dachte ich auch an einen Familienbetrieb, vielleicht weil ich aus einem Familienbetrieb komme. Da wird schon überlegt, was kann man der nächsten Generation weitergeben. Und bei uns war es klar, dass der erstgeborene Sohn irgendwie auch Maler wird. Und meine Geschwister haben alle in diesem Betrieb gelernt, um irgendwann mal diesen Familienbetrieb weiterzuführen, den es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Aber diese Ausrichtung wird klar. Und ich dachte an andere Geschichten, wo Kinder in die Fußstapfen ihrer Eltern treten sollen, um irgendwann mal weiter etwas zu geben. Und vielleicht ist das hier auch der Gedanke dieses Erbes, nämlich diese Frage, in welche Fußstapfen trittst du? Und da ist es nicht nur diese Frage nach dem, was vielleicht handwerklich oder beruflich oder was auch immer oder familiär zu übernehmen ist, sei es Haus, Hof oder Gut, sondern in der Nachfolge leben, in den Fußspuren Jesus zu leben, uns an ihm auszurichten, in die Nachfolge hineinzugeben. Und das Erbe ist das Leben, die Rettung. In Offenbarung gibt es diesen Vers, sei treu bis in den Tod, so will ich dir diese Krone des Lebens aufsetzen. Und halt es immer wieder, halte, was du hast, damit sie dir niemand nimmt. Orientier dich an dem, was noch kommt. Und das wird den Christen in der Verfolgung gesagt. Die Leid durchleben. Dann ist ja da diese Frage mit dem geprüft werden und wie ist das hier und wie komme ich da durch? Vielmehr steckt auch dahinter, wofür lohnt es sich, auch Leid auf sich zu nehmen? Wofür lohnt es sich, auch in Krisen standzuhalten? Unsere Geschwister, die geflohen sind um ihres Glaubens willen, können das vielleicht noch ganz anders nachvollziehen. Aber auch wir kennen doch Situationen, in denen sich die Frage stellt, hänge ich meinen Glauben an den Nagel? Bleibe ich Jesus treu? Wie ist das, wenn ich plötzlich vielleicht wie Thomas anfange zu zweifeln, der ja gerade nach der Auferstehung und der Kreuzigung auch seine Fragen und Zweifel hatte? Ich höre immer wieder, auch in der Gemeinde, von Geschwistern, dass sie so gerne die Sehnsucht hätten, bei Jesus zu sein. Ach, wenn Jesus morgen kommt und ach, wenn der mich doch endlich holen würde. Liebe Geschwister, euch will ich sagen, dass genau dieser Text dahin zeigt, hier seid ihr gefragt. Hier auf dieser Erde, in diesen Schwierigkeiten, dürft ihr die Hoffnung hineintragen. Diese biblischen Aussagen weisen darum, jetzt in dieser Zeit sollt ihr leben. Jetzt in dieser Zeit Nachfolge leben und einen langen Atem haben. Und es ist eure Aufgabe, Jesus hineinzutragen in diese Welt. Dazu später nochmal. Übung macht den Meister. Wie diese Studie zeigt, ist es nicht nur etwas, ich wiederhole etwas endlos oder mache es dann immer. Bei dieser Studie kamen viele Bereiche abgefragt und der Bereich der Musik betrifft mich natürlich dann noch. Da ist statt endlos immer wieder ein Musikstück von A bis C durchzuspielen, bringt es eigentlich nichts, wenn man nicht mal genau hingeguckt ist, wo ist eigentlich das Problem? Warum schaffe ich diesen einen Notenwechsel nicht? Warum verspiele ich mich immer an dieser einen Stelle? Und sich dann mit dem Problem mal zu beschäftigen, da konkret zu analysieren, wo ist der Schwachpunkt? Vielleicht mir auch Feedback von außen zu holen, von Lehrern oder Freunden und zu sagen, was mache ich das? Warum passiert hier immer dieser Fehler? Innehalten und Fragen gehört auch zu diesem Weg des Übens. Wenn ich in diesen Petrustext reinkomme, dann ist er voll von Anbetung. Und Anbetung gibt Ausrichtung. Warten auf die Offenbarung Jesu. Dass wir uns bewusst machen, dass Gott hier ist, dass Jesus hier ist. Und das Erbe, das uns geschenkt ist, gehört uns schon heute. In der Ewigkeit werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber sein Licht der Ewigkeit leuchtet doch schon ins Hier und Jetzt hinein. Und wir dürfen trainieren auf unserem Weg. Und da ist die Frage, unserer Treue, unserer Anbetung. Zwischen dem, sei treu, dass dir die Krone nicht genommen ist und du bist gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit, ist vielleicht auch eine Spannung. Des, du hast es schon. Du bist schon hier ein Königskind. Und doch ist unsere Welt ja nicht frei von Leid und Schuld und was auch immer. Aber wir sind es. Und das Leuchten darf durch uns zum Leuchten kommen. Diese lebendige Hoffnung. Wir leben mit Jesus hier und heute und in Ewigkeit. Und diese lebendige Hoffnung, die uns geschenkt ist, die Auferstehung, das ist wie nicht nur da lebt eine Hoffnung, sondern sie spendet uns auch Leben. Sie macht uns mobil, sie motiviert uns, sie ist das Quelle für das Leben im Hier und Heute, unser Dranbleiben, unser Aushalten. Gott die Ehre, an Jesus uns ausrichten und die Frage, wie schaffe ich das denn eigentlich, in der Nachfolge zu bleiben, treu zu bleiben? Wie ist das mit der Befähigung? In Vers 3 gibt gleich Petrus am Anfang, es ist Gottes großes Erbarmen. Es ist nicht deine Leistung, nicht dein Können. Es ist Gottes Erbarmen. Und es ist die Auferstehungskraft, die wirkt. Die Kraft des Heiligen Geistes, die auch in Vers 12 am Ende schließt. Fühlst du dich manchmal kraftlos? Ich ja. Ich fühle mich manchmal kraftlos. Unser Auto würde auch nicht immer fahren, wenn es nicht getankt wird. Wenn wir uns nicht Zeiten zu Jesu Füßen nehmen, wenn wir uns nicht Zeiten in der Anbetung und des Lobpreises nehmen, wie immer er aussieht. Dass wir Kinder Gottes sind, ist eine Gnade, gezeugt von Gott. Dass wir ihm treu bleiben, ist auch Gnade, denn es ist Gottes Kraft, die uns behütet. Jesus hat für seine Jünger gebetet, hat es einem Petrus gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und es ist die Gnade Gottes, die Kraft, die in uns wirkt und die verkündet und das Lobreiter ist. Die Frage ist doch, sind wir Gefäße, die uns ausstrecken, gefüllt zu werden und überfließen dürfen? Und dann gibt es diesen spannenden Vers 9. Und da ist es, damit ihr das Ziel des Glaubens und der Rettung erreichen sollt. So heißt es in der neuen Genfer Übersetzung. In der Elberfelder heißt es erlangen. In der Einheitsübersetzung ist es empfangen. Und da haben wir so ein griechisches Wort und leider eine Zeitform, die wir im Deutschen nicht haben. Wir Deutschen können immer nur beim griechischen Übersetzen entscheiden, aktiv oder passiv. Bei erlangen hat man so das Gefühl, so streng dich mal richtig an, dann schaffst du es schon. Beim Empfang, na, was soll ich denn schon tun? Das Griechische hat so ein Medium, das haben wir im Deutschen nicht. Das sagt nämlich sowohl als auch. Es ist nicht nur der Heilige Geist, der hier was wirken kann und muss. Sondern es ist auch die Frage, bist du bereit, dass er durch dich und in dir und an dir wirkt? Bist du mit ihm im Dialog? Lebst du diese Beziehung, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist im Sinne eines Teamworks, einem engen Miteinander? Bist du mit Jesus Seite an Seite unter seinem Joch? Ein neues Leben, das gibt Petrus seinen Hörern mit auf den Weg, braucht Pflege, nicht nur Übung, auch Pflege. Unsere Enkeltochter wird bald ein Jahr und hat ganz tolle Fähigkeiten entwickelt. So das erste Jahr ist ja unglaublich, was ein Kind alles durchmacht im ersten Jahr. Was da alles passiert und alle staunen, wird nachher weniger, was Entwicklungsschritte angeht. Aber wenn so ein Kind nicht begleitet wird, nicht gefördert wird, nicht die Rahmenbedingungen geschaffen wird, vielleicht nicht das Material ist, dann entwickelt es sich nicht ohne irgendwas. Auch wir in der Gemeinde, im Reich Gottes, dürfen einander begleiten auf dem Weg. Es ist ja schön, wenn jemand zum Glauben kommt, sich taufen lässt, aber dann darf es sich entwickeln und weitergehen. Individuell gefördert, manche gefordert, ohne zu überfordern. Aber es braucht Begleitung. Und dazu sendet Gott uns seinen Heiligen Geist. Jesus hat ihn zugesagt und wir gehen auf Pfingsten zu und feiern das. Der Fähige, der befähigt und in der Nachfolge die Jünger leitet. Gott die Ehre an Jesus ausrichten und durch den Geist befähigen. Und jetzt kommst du als Viertes du ins Spiel, nämlich deine Aufgabe. Die Auferstehungskraft ist das, was uns motivieren kann, das Leben. Meine Aufgabe ist das Leben, nicht der Tod. So habe ich es auf meinem Kreuz eingraviert und es kommt aus dieser Geschichte mit dem reichen Jüngling, der auch ganz viel geerbt hat und jetzt sein Erbe antritt und dann sagt, ich muss aber doch erst meine Eltern begraben oder meinen Vater begraben und dann vielleicht das Erbe antreten. Und ihr wisst, als sie eingeladen werden zum Festmahl, oh, der eine muss seine Schweine versorgen, der andere hat die Braut, es gibt so viele Gründe, die uns abhalten können. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch alles zufallen. Die Rettung, das Leben, können wir nur erlangen und empfangen, wenn wir mit Jesus im Gespräch sind und den Heiligen Geist durch uns wirken lassen. Die Herrlichkeit bezeugen, Jesu Auferstehung, seine Offenbarung. Die ersten Zeugen gaben es weiter. Und weil die ersten Frauen vom Grab weggelaufen sind, den Jüngern es erzählt haben, die weitergesagt haben, ist es bis heute, dass wir davon wissen, dass Jesus lebt. Und es ist an uns, diese Botschaft den nächsten Generationen weiterzutragen, die Herrlichkeit zu bezeugen. Aber was will ich denn bezeugen, wenn ich mit Jesus gar nichts erlebe? Deshalb lasst uns Jesus suchen, mitten in unserem Alltag. Die Freude, die in uns steckt, zum Klingen bringen, das Lob anstimmen, die Ehre, die Ausrichtung, die Befähigung, die Aufgabe. Die Aufgabe, als erstes in diesem Text beschrieben, heißt Jesus lieben. Da heißt es nämlich, bisher habt ihr Jesus nicht mit ihren eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Dass Jesus dich liebt, hast du oft gehört. Die Frage an dich, liebst du ihn? Vertraust du ihm auch in den Krisen, in den schweren Zeiten? Auch wenn du ihn gerade gar nicht sehen kannst und vielleicht deine Gefühle gar nicht da sind. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu lieben, in seiner Nähe zu sein und seine Nähe zu suchen. Herr, ich suche deine Nähe fern vom Getöse dieser Zeit. Und dann sich dazu zu bekennen. Ein letztes Beispiel. Ich weiß nicht, wer den Cellisten Pablo Casals kennt. Es hat mich berührt und berührt mich immer wieder. Mit 97 Jahren ist der gute Mann gestorben. Mit 93 hat er täglich noch 4 bis 5 Stunden Cello geübt, als Weltcellist. Und auf die Frage, warum er das denn tut, in so einem hohen Lager, warum er täglich noch übt, 4 bis 5 Stunden, wo man denkt, er kann das doch. Auf die Frage, warum, antwortete er einmal, ich habe den Eindruck, ich mache Fortschritte. Das möge auch uns in der Nachfolge Jesu so sein. Nicht bei dem stehen zu bleiben, ach, wir sind schon so lange getauft, so lange Gemeindemitglieder, wir sind schon so lange mit Jesus unterwegs. Wisst ihr, bis zur letzten Sterbestunde möchte ich Jesus erleben und Fortschritte im Glauben machen. Mich entwickeln. Nicht nur im ersten Lebensjahr, wusch, plötzlich kann man laufen, sondern bis ins hohe Alter oder wann immer der Herr uns holt, uns entwickeln. Wir sind in der österlichen Freudenzeit. Wir haben jetzt die Sonntage des Hirten, des Hörens, des Jubelns, des Hinaustragen. Lasst uns Osterleute sein, diese lebendige Hoffnung hinaustragen und wachsen, wie so die Pflanzen immer wieder neu wachsen, in, mit und durch Christus leben und die Herrlichkeit erlangen und empfangen, dass man uns ansieht, dass wir ihn ansehen, dass wir ausstrahlen, was er in unser Leben ausstrahlt. Amen.